Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben.
Zu einer neuen Ausgabe von Zweimal Buch.
Hey, Follower, da sind wir wieder.
Hey, wir müssen anders mit den Leuten reden.
Ehrlich? Mhm. Wie kommst du denn jetzt auf einmal da drauf?
Pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was. Ja. Ich habe letzte Woche in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen.
Die wissen es ja. Die Süddeutsche Zeitung.
Ich habe da so ein Abo und der Artikel hieß Lies das.
Ja.
Und es geht eigentlich um Lesekompetenz und um Menschen, die gerne lesen. Bitte lesen heißt das. Ne? Also ein bisschen netter, so süddeutsche Menschen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist ziemlich interessant und betrifft uns auch, Sven. Also hör jetzt zu.
Ja, ich höre zu.
Also das eine ist, warum ich das sage, dass wir anders reden müssen mit den Leuten.
Ja.
Die einzigen Menschen, die eigentlich noch wirklich lesen und relevant sind, sind über 60. Ab 60 und dann bis zur Urne.
Gewagte These.
Finde ich auch. Merke ich aber auch, ehrlich gesagt, wenn ich mache ja oft so Lesungen, das ist schon ein älteres Publikum, das ist meist weiblich. Jetzt in letzter Zeit, das freut mich total, sind auch jüngere Leute, die so kommen. Liegt vielleicht auch ein bisschen so an der Sprache, die ich so habe. Aber wir sind offensichtlich, also wenn man diesen Artikel liest, dann sind wir Exoten. Dass wir auch Männer sind, die gerne lesen, also damit, das sagen wir ja auch immer.
Ja.
Aber es ist tatsächlich gar nicht so selbstverständlich. Und dann stand da auch drin,
ja.
Die haben in einer Studie errechnet, was Lesen eigentlich mit dir macht. Und es hilft dir ja zum Beispiel, deine beiden Gehirnhälften miteinander zu verbinden und so. Es bildet unheimlich.
Du sollst, merke ich zwar nichts von,
du sollst, du sollst Leute auch besser erkennen können, wenn du liest. Also das ist auch dieses, es gibt ja so Leute, die sind ein bisschen gesichtsblind, die erkennen Leute nicht so richtig. Und das fördert das auch. Also wenn du da so eine, also ich sollte noch viel, viel mehr lesen, weil mir das ganz oft passiert. Kennst du es nicht, wenn so einer zu dir kommt?
Ja, kenne ich.
Hallo Sven.
Ja, kenne ich.
Hallo. Schön, dich zu sehen. Und manchmal schneiden sie das ja, und sagen, du weißt gar nicht, wer ich bin.
Das ist das Schlimmste.
Das ist das Schlimmste, ja.
Das ist ganz schlimm. Das ist wirklich furchtbar.
Aber ein Detail wollte ich noch aus diesem Artikel. Ja. Ich musste so an unseren Podcast denken, als ich das gelesen habe. Es gibt 5 Lesekompetenzen. Also 5 ist das Beste und 1 das Schlechteste. Und diese Kompetenz 5 heißt, du kannst lange Texte lesen über Stunden, das im Grunde inhaltlich wiedergeben und hast eine hohe Konzentrationsfähigkeit.
Ja, ja.
Von allen Deutschen hat das 1%.
Was?
Ja, stand in dieser Studie. Lesekompetenz 4, ja. Die auch als sehr, sehr gut gilt.
Ja.
Das sind Menschen, die halt auch viel lesen, das auch verstehen und so, aber nicht ganz so. Das sind 14%. Also wir reden hier über 15% der Menschen, die überhaupt in der Lage sind, ein richtiges Buch zu lesen. Und auf der anderen Seite wird so viel geschrieben und gelesen wie nie zuvor in der Geschichte. Durch diese ganzen WhatsApp-Kram. Und die Leute reden ja nicht mehr miteinander, sie schreiben sich.
Ja, ja, ja.
Jetzt diktieren sie neuerdings natürlich, aber ja. Einige schreiben ja auch noch.
Ja.
Und das ist das, aber was? Aber was ist der Inhalt so, ne? Fand ich interessant.
Der Inhalt ist dann immer Bin Bahn.
Ja.
Bin Stadt.
Geh Auto.
Ja, genau.
Ja.
Ja, das ist irgendwie schwer vorstellbar. Also ich kann das gar nicht so richtig glauben. Also was wirklich eine Herausforderung ist, man hat ein Buch gelesen und es vergehen so 3 Wochen und dann erzählt man jemand anderem irgendwie, wie cool dieses Buch war. Mhm. Und wenn dann so eine Nachfrage kommt, so nach dem Motto, ja, aber wie hat man das denn dann rausgefunden oder so?
Ja.
Also dieses Erinnern an diese Wendepunkte zum Beispiel oder an Schlüsselstellen oder Schlüsselstellen überhaupt zu erkennen oder nicht so drüber zu lesen, das kann ich schon nachvollziehen, dass das eine gewisse Herausforderung ist. Also mir geht es manchmal so, wenn ich zum Beispiel Tatorte gucke oder allgemein Krimis. Dann gucke ich mir das so an und neige manchmal dazu, so leicht so meine Gedanken woanders hinschweifen zu lassen und verpasse dann den Punkt, wo sie dann irgendwo an die Tür klingeln. Mhm. Und ich frage mich, wie sind die denn jetzt drauf gekommen, da anzuklingeln, so ungefähr. Ja? Also das.
Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Und das betrifft jeden. Und ich glaube, dich ganz besonders. Wenn du ein Buch liest, dann liest du andere Stellen oder findest andere Stellen geil, die aber vielleicht mit der Geschichte gar nichts zu tun haben, sondern Dialoge, kleine Nebengeschichten und so. Kenne ich auch total, habe ich auch. Und deswegen erfasst man manchmal den eigentlichen Plot, der ist für uns vielleicht auch manchmal gar nicht so wichtig.
Das kann sein.
Das würde ich gerne mal wissen. Wenn ihr das hört, dann schreibt uns doch mal, ob euch das auch so geht.
Also,
das würde mich echt interessieren.
Ja, wir hatten doch mal diese Tätowiergeschichte, hatten wir doch mal hier als Buch. Ne?
Von unserem Stamm.
Genau, genau. Und Michael. Der hat uns ja immer wieder dieses Buch vorgeschlagen.
Ja. Ja.
Und er hat uns dann ja danach nochmal geschrieben und hat dann geschrieben, war spannend zu hören, worüber ihr da in dem Buch gesprochen habt oder wie ihr über das Buch gesprochen habt. Ich hätte irgendwie andere Sachen da mir für mich daraus, ganz andere Sachen rausgezogen. Ja. So, ne?
Weil er hat ja gesagt, das ist das Beste, das kam ja, weil ich mal das Paul Auster Leviathan vorgestellt habe.
Ja.
Und er dann gesagt hat, als ich gesagt habe, das ist das beste Buch über Freundschaft, was ich kenne, da hat er gesagt, nee, das beste Buch ist dieses Tattoo-Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß im Moment. Ist mir gerade entfallen.
Ja.
Aber das fand ich interessant.
Ja, und für mich ist das beste Buch über Freundschaft übrigens 2 von 2.
Von David Nichols?
Nee, nicht von David Nichols, von einem Italiener. Von einem Italiener, von dem ich auch sehr viel gelesen habe. Hier, wie heißt er denn nochmal?
Ich weiß, wen du meinst.
Oh, das ist halt ich werde das nachreichen. Das ist jetzt leider etwas schade. Aber da steht da nachher in den Shownotes, welchen italienischen Schriftsteller ich meine.
Ich weiß genau, welchen du meinst und ich habe das auch gelesen. Und da war das ist auch krass, ich kann mich an deinen Lieblingssatz erinnern.
Aus diesem Buch, oder?
Den du mir mal gesagt hast.
Echt?
Du fandst, das war der geilste Satz überhaupt. Und zwar, für jeden Menschen gibt es den 11. September. Das ist ein Zitat aus diesem Buch, dessen Autor, das ist jetzt schlimm, oder?
Warum Andrea Di Carlo.
Andrea
Di Carlo, da, jetzt ist es mir eingefallen. Andrea Di Carlo. Und das handelt ja auch...
Bist du sicher?
Ja, Andrea Di Carlo.
Okay.
Und 2 von 2, genau, das handelt von zwei Freunden. Und das ist ein ganz tolles Buch über Freundschaft, weil die lernen sich schon als Jungs so kennen und gehen dann beide komplett unterschiedliche Wege. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel nicht erzählen, was jetzt so dezidiert da genau passiert ist in diesem Buch. Ich weiß nur, dass ich das wahnsinnig gern gelesen habe und fasziniert war von dieser Freundschaftsgeschichte
drin. Ja.
Das ist auch sein Klassiker. Wenn man so ein bisschen googelt, Andrea Di Carlo.
Von dem gibt es aber einige Bücher.
Ja.
Der schreibt eher dicke Bücher.
Ja, richtig. Ich habe noch so ein Buch gelesen.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob der das ist, aber wenn du das so sicher sagst, dann ist es Andrea.
Ja, ich hab mal ein Buch gelesen von ihm, da geht es darum, dass jemand ein mega edles Hotel auf irgendeiner Insel baut.
Ja.
Und bevor das eröffnet, also kommen so die ersten Gäste und da ist auch so eine Promi-Sängerin drunter und so weiter und dann passieren da auch so zwei Morde. Es gibt irgendwie Tote im Rahmen dieser Geschichte. Und dann so klassische Kritik, ne? Oh, war ja doch so ein bisschen Klischee, zu viel Klischee und so weiter. Ich fand, das war gerade gut. Das war aber auch so ein knapp 1000 Seiten, also auf jeden Fall über 700 Seiten.
Ja. Aber abschließend muss ich noch was zu dem Süddeutschen Artikel sagen.
Ach so, ja.
Lesekompetenz, ja. Was das impliziert auch. Also es geht ja gar nicht nur darum, wir lesen tolle Bücher, sondern es geht ja auch darum, wir lesen Zeitungsartikel und wir lesen vielleicht mal ein politisches Magazin, wir lesen vielleicht mal den Spiegel oder den Stern oder so. Und das lesen die Leute ja auch nicht mehr. Also es ist ja, betrifft ja gar nicht nur Bücher.
Ja.
Und dann war so eine Überschrift oder ein Satz in diesem Artikel und die wählen dann alle.
Ja, das ist so Süddeutsche. Ne?
Ja, aber da ist doch was dran. Die haben sich doch mit der Situation überhaupt nicht beschäftigt. Ich will jetzt nicht AfD-Wähler rausholen, aber im Grunde meine ich die. wenn die nur auf Parolen und nur, das ist ein Riesenthema, ich weiß.
Ja.
Aber ich fand den Satz trotzdem gut. Ich kann das nachvollziehen.
Das ist naheliegend, diesen Satz dann zu bringen. Was ich eben halt immer wieder höre, es werden ja auch immer Umfragen gemacht, auch unter Jugendlichen oder jüngeren Menschen, wie informiert euch eigentlich? Ja, über Instagram. Mhm. Und da frage ich mich immer, über Instagram sich informieren, wie funktioniert denn das eigentlich?
Naja, ich finde das gar nicht, ich finde das gar nicht komplett falsch.
Ich auch nicht.
Weil es da ganz viele Journalisten gibt, die posten was. Es gibt eine Tagesschau, auch diese junge Tagesschau-Geschichten, die sie machen, diese kurzen Videos, wo sie irgendwas erklären. Das ist nicht schlecht.
Richtig.
Ist das, wenn das gemeint ist,
ja,
da muss man mal ehrlich sagen, so schlimm ist das nicht.
Ja, eben, genau. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, so wirklich komplexe Zusammenhänge. Also, und ich informiere mich über Instagram. Da wird's, ich glaube, da muss doch Instagram zwangsläufig an seine Grenzen stoßen. Also es gibt natürlich mehrere Formate, das ist mir auch klar. Man kann auch ein Foto mit Text zuballern, wie das ja auch fast alle Medien machen und immer glauben, das ist genau das, was alle wollen. Finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Ich vermisse manchmal das alte Instagram, wo es einfach nur um Fotos geht. Das ist ja lange nicht mehr so, leider Gottes. Man informiert sich halt so. Also viele informieren sich dann halt so. Und das muss dann eben auch mal eine Süddeutsche anerkennen. Ne? Auch wenn es natürlich, die wollen natürlich ihre Zeitung retten.
Ja, aber die Autoren von der Süddeutschen sind ja alle bei Insta.
Ja, natürlich.
Und wenn du jetzt, unser schleswig-holsteinischer Außenminister irgendwie was sagt in einer Zeitung, dann hat er das einen Tag vorher schon auf X
natürlich
gepostet.
Ja, so. Klar.
Und das ist ja nicht dann nicht informiert. Und wer ist Instagram? Instagram sind ja die Leute, es ist ja nur eine Plattform.
Ja. Wir sind ja eigentlich hier, um über tolle Bücher zu sprechen.
Ja.
Ich betone das immer wieder gerne, weil ich höre immer mal wieder so den Vorwurf, ja, ihr findet ja alles toll.
Nee, nein,
so,
nein.
So ist es, so ist es nicht. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, wir sprechen nur über Bücher, die uns wirklich begeistern, weil wir wollen, dass ihr nie wieder schlechte Bücher lesen müsst.
Richtig.
Das heißt, im Grunde genommen, so wie ihr seht, ach, die beiden Bücher werden da besprochen, müsst ihr uns eigentlich gar nicht mehr hören, weil ihr könnt euch darauf verlassen, das sind Top-Bücher.
Ja, ja. Aber ich finde schon, dass ihr es hören solltet.
Ja, wofür machen wir das hier schließlich? Genau.
Wir geben uns hier die größte Mühe. Das könnt ihr jetzt auch mal anerkennen.
Jeder sollte einmal die Woche einen Bücherpodcast hören, um sich über den Stand der Literatur schlau zu machen, Felix.
Genau.
Wenn schon nicht mehr gelesen wird.
Ja.
Ja.
Sehe ich auch so. Deswegen, das haben wir auch schon oft erzählt, brechen wir ja auch oft Bücher ab.
Genau.
So, bei Seite 100 und manchmal auch ein bisschen früher schon, weil es nicht zweimal ein Buch würdig ist. Kann man, glaube ich, so sagen.
Kann man, glaube ich, so sagen, ja.
Ja.
Jedenfalls, wenn es nach unserem Geschmack geht. Ist ja leider auch immer eine Geschmackssache.
Ja. Und bei uns beiden ist es ja oft so, dass ich ja, glaube ich, der von uns beiden bin, der eher immer neue Bücher vorstellen will. Also meine Top-3-Liste am Ende des Jahres ist ja immer unsere mit schönster Ausgabe eigentlich. Im Hintergrund läuft in irgendeiner Bar leise Last Christmas und wir stellen unsere Lieblingsbücher. Und da denke ich schon immer so ein bisschen nach, so könnt ihr das in diese Top 3, wir machen immer Top 3. Und wenn es dann eben nicht aus diesem Jahr ist, dann habe ich ja ein schlechtes Gefühl, du ja nicht. Weil du sagst ja, das sind meine 3 Bücher des Jahres.
Ja.
Das kann ich nicht. Ich möchte gar nicht 3 Bücher aus dem letzten Jahr machen.
Ja, können wir ja auch weiterhin gerne so machen.
Ja, jeder macht das, wie er will.
So schaut's aus.
Diesmal breche ich das total.
Ja.
Ich habe nämlich manchmal habe ich ja Bock, Nobelpreisträger zu lesen.
Ja, das finde ich super.
Ich habe ja Spaß dran irgendwie. Ich habe auch schon welche gelesen, die fand ich ganz furchtbar.
Ich habe auch mal einen tollen Nobelpreis. Vargas Llosa habe ich mal gelesen.
Ja, fand ich auch toll. Ja,
fand ich super.
Ja, fand ich auch super.
Kann ich nur empfehlen.
Und wir haben ja hier auch schon mal einen vorgestellt. Das war zur Corona-Zeit Die Pest von Camus.
Richtig,
das
Klassiker.
Habe ich mal vorgestellt.
Ja, hat ja aber auch gepasst.
Hat super gepasst und das war damals ja wieder in der Bestsellerliste, weil die Leute sich das alle gekauft haben. Und ich habe, also manchmal habe ich da Spaß dran und manchmal muss man sich so ein bisschen dazu zwingen, finde ich. Und ich habe gedacht, wer ist eigentlich Han Kang? Han Kang ist aus dem letzten Jahr die Nobelpreisträgerin aus Südkorea. Weißt du sicherlich. Und dann habe ich mal so ein bisschen...
Hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm.
Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was hat denn die so geschrieben? Und es wird halt immer die Vegetarierin genannt als das Buch.
Ja.
Und dann habe ich das wieder auf der Buchmesse in so einem Regal vom Aufbauverlag gesehen und da so reingelesen. Ich dachte, jetzt lese ich da mal rein. Mal gucken, was ist das eigentlich?
Ja.
Das fesselt dich von den ersten. Ich lese auch gleich den Anfang vor. Das fesselt dich total.
Ja.
Dieses Buch ist absolut sensationell. Es ist bisher das Buch des Jahres. Ich werde es nicht machen. Du weißt warum? Weil das ist schon 2017, glaube ich, das erste Mal erschienen.
Ach so.
Und jetzt hat es nochmal, erste Auflage sogar 2016, ist inzwischen in 25 Sprachen übersetzt worden.
Aha.
Und mich hat dieses Buch komplett umgehauen. Ich finde das sensationell.
Nicht umsonst Nobelpreis zu ehren.
Genau. Und ich wusste gar nicht, das muss vielleicht, dass es so lesbare und wahnsinnig spannende Nobelpreisträger
sind. Ja, ja, absolut, absolut.
Das ist nämlich nicht nur Prosa.
Überhaupt nicht.
Und Poesie.
Nee, überhaupt nicht.
Ich saß am Küchentisch und dachte mir die Welt. Nein, das hier ist das Gegenteil davon.
Ja, 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 das ist wirklich so. Ja. Ich finde übrigens Südkorea total spannend.
Ja.
Also ich würde da, ich weiß nicht warum, irgendwie würde ich da gerne mal hin.
Ja. Es ist viel zu Südkorea zu sagen.
Ja. Dazu. Ich habe mal eine ganz interessante Dokumentation über Südkorea gesehen. Da sind irgendwie zwei, ich glaube, die waren zu zweit. Ja, die sind durch Südkorea so gereist. Mhm. Ging viel auch so um die Küche und hier so, was man an der Straße so alles so essen kann.
Oh,
und
lecker.
So. Komischerweise wurde auch viel getrunken in dem Dokumentarfilm. Also auch während des Essens wurden immer so kurze gereicht. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Das finde ich auch.
Und dann gab es eins, das fand ich, das war auch so ein irres Bild irgendwie. Da waren sie dann in der Provinz unterwegs und sind sie zu einem hingefahren, der in riesengroßen Tonkrügen diese asiatischen Pasten herstellt. Und die stehen dann draußen bei Wind und Wetter, also verschiedene Pasten, also verschiedene Geschmacksrichtungen. Die stehen da so, das hat mich so erinnert an diese Terrakotta-Armee so ungefähr.
Ja.
Kennst du die Terrakotta-Armee? Diese Soldaten aus Terrakotta, die irgendwo auf dem Meeresgrund so in Reihe und Glied so.
Ach doch, ja, ja, ja.
Ja. Mhm. Und so stehen diese Tonkrüge bei ihm auf diesem Grundstück. Und das ist, ich weiß ja, das reicht, glaube ich, 1000 Jahre lang. Paste für 1000 Jahre ungefähr. So viel ist das. Ja. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Da habe ich gedacht, wie abgefahren.
Muss man eigentlich mal sehen.
Ja.
Ja. Sehr, 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 sehr guter Freund von mir war mal in Südkorea, als die Fußball-WM da war. Und dem hat man vorher instruiert, er braucht einen Zettel, wo die Adresse seines Hotels draufsteht.
Ja.
Wenn er den nicht hat, dann hast du keine Chance, dich da zu verständigen. Du weißt nicht, wo du hin willst. Es gibt nur südkoreanische Zeichen.
Ja.
Die verstehen kein Englisch, die sprechen kein Englisch. Und du weißt ja überhaupt nicht, wo du hin willst.
Die sprechen kein Englisch?
Nein. Also die meisten sprechen kein Englisch, nein.
Das wundert mich
auch. Mich auch, weil sie ja auch so international
aufgehört. Ja, absolut.
Zumindest war das noch, das ist ja auch schon ein bisschen her. Aber also man hat mir das sehr ans Herz gelegt. Vielleicht sprechen jetzt nicht alle Taxifahrer, ohne die abzuwerten, Englisch. Weiß ich nicht. Aber die Schilder, die es da gibt, das ist alles südkoreanisch. Da steht nicht auch nochmal in unseren Buchstaben. Wozu auch?
Ja.
Das ist ja komplett andere Kultur. Und das wird auch in dem Buch deutlich. Da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ich kann ja gleich so ein paar Sachen erzählen, die ich interessant fand zumindest.
Ja. Ich mache das ja häufig so Google Maps, ne? Und dann reise ich immer Google Maps da immer so.
Das hast du schon immer gemacht.
Guck mir mal so Locations an.
Das hast du schon immer gemacht. Du hast mir einmal, als wir noch in der Johannes B. Kerner Redaktion nebeneinander saßen, da haben wir über Urlaub geredet und da hast du mir so eine Googles, irgend so ein Mega-Strand, aber aus so einem Google-View,
nicht ja, Google-View, genau.
Sondern aus dem All. Also wirklich so, man konnte eigentlich nur, dass da war viel Strand.
Ja.
Und da wolltest du unbedingt hin.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo das war.
Ich weiß auch schon nicht mehr, wo das war, aber ich erinnere das. Ja, weil ich bin schon zig Strände abgeflogen auf die Art und Weise. Und hab immer nur gedacht, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Solche
ja,
Strände. Schön. Ja. Was piept denn hier immer so?
Ich dachte, das ist dein Handy im Flugmodus. Nee, aber
ich bin im Flugmodus. Na, egal. Ja, also, Hang Kang, die Vegetarierin.
Ja, stell ich gleich vor. Was hast du
denn? Oh ja, ich hab
wir haben so gemauert. Wir haben beide so,
ja, wir haben so, beide
so unter uns gelegt, sodass man es nicht so sieht, dass der andere es nicht sieht. Weil wir, es muss ja vielleicht auch noch kurz sagen, wir überraschen uns immer.
Ja.
Wir wissen nicht, was der andere gelesen hat. Und es wird irgendwann der Tag kommen, wo wir beide das gleiche Buch haben.
Das sagst du jedes Mal.
Ja, es wird passieren.
Ja, es wird, mal gucken. Ich habe mitgebracht tatsächlich ausnahmsweise mal einen Krimi. Ich lese ja keine Krimis, aber das ist einer. Das ist einer, der ist,
ich sage dir,
der ist überragend.
Du hast in diesem Podcast mehr Krimis vorgestellt als
ich. Das kann sein. Ich habe mich, also das Buch heißt Der Freund von Tiffany Tavernier, eine Französin.
Da hast du es auch mit. Franzosen stellst du wirklich
vor. Ja, Franzosen, ja, ja, das ist echt ganz merkwürdig. Das Buch ist von 2021, da kann ich aber nichts für, weil das gerade erst in der Übersetzung auch vorliegt.
Dann würde das in unserer Wertung in Ordnung gehen.
Ja. Und ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe irgendwie Erstauflage 2024, ne? Also in Basel, von einem Verlag aus Basel, der Lenos Verlag ist das. Der hat das freundlicherweise für den deutschen Markt.
Finde ich auch immer. dass du solche Sachen ausgräbst. Du bist von uns der Gräber.
Ja, ja, das kann sein. Ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau. Ich habe, glaube ich, irgendwie eine Seite gefunden, französische Literatur, hier mal so ein paar Bücher. Mhm. Und habe ich mir das angeguckt und dann war da dieses Buch drauf, Der Freund. Da fand ich total faszinierend, irgendwie gleich so die Inhaltsangabe so zu lesen.
Ja.
Soll ich schon mal sagen?
Ja, natürlich, gerne.
Die Inhaltsangabe ist, dass ein Paar lebt, also weit abgeschieden auf dem Land. Die haben einen Nachbarn. Und plötzlich steht da die Polizei vor der Tür und es stellt sich heraus, der Nachbar ist ein Serienmörder. Und das ist aus der Perspektive dieser Leute erzählt, die damit klarkommen müssen, dass in ihrer Nachbarschaft ein Serienmörder gelebt hat.
Und der ist dann festgenommen
worden. Der ist dann festgenommen worden. Ja. Ich lese auch gleich mal so den Anfang vor, wie das so ist. Und ich fand die Geschichte wahnsinnig, ich fand also die Idee fand ich schon wahnsinnig cool.
Ja. Ja.
Und das ist natürlich ein Krimi aus einer Perspektive erzählt, die ich sensationell fand.
Finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch.
Und das ist, letztlich ist es, es ist ja jetzt kein Krimi so nach dem Motto, ja, wer war denn jetzt der Serienmörder, weil das ist ja von Anfang an klar.
Und jetzt wird 300 Seiten ermittelt.
Ja, genau. Sondern es ist halt so diese andere Seite. Und es geht natürlich auch nicht dann nur darum, irgendwie wie schrecklich irgendwie, da hat er in deiner nächsten Umgebung, bringt jemand irgendwie Frauen um. Sondern es geht natürlich, es geht so richtig ins tiefen Psychologische. So. Mhm. Und das fand ich großartig.
Willst du anfangen? Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen angefangen. Ist mir egal.
Ja, kann ich machen. Ich kann anfangen.
Okay.
Mich hat das so ein bisschen auch so daran erinnert, weil ich bin ja selber auch mal hin und wieder mal mit solchen Fällen konfrontiert worden, also auch mit so schlimmen Mordgeschichten. Also das war so auch so ein drastischer Fall, war auch so ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten.
Beim Schleswig-Holstein-Magazin,
hier in Dithmarschen. Mhm. Da ging es auch darum, dass plötzlich auf einem Grundstück, auf so einem Hof...
Ja, ganz schlimm.
Ja, ja, ist eine vergrabene Leiche gefunden worden.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen abgelegen.
Mhm.
Und dann kann ich mich noch daran erinnern, also dann sollten wir... Das, ja, so es ist ja leider so, dann heißt es halt, ja, wir müssen da mal hin. Wir müssen da mal hin und mit den Leuten sprechen, einfach mal um zu gucken, was ist denn da genau Sache und wie gehen die damit um und so weiter und so fort. Und da war es dann auch so, ich war mit einem Kameramann und einem Kamerateam unterwegs und klar, deine erste Adresse ist dann natürlich auch so der Bürgermeister und dann sind wir dann auch da zu diesem Hof hingefahren, natürlich Absperrband und man kam dann natürlich logischerweise auch nicht mehr ran und musste sich das dann aus der Entfernung so angucken und dann versuchst du natürlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Sehr zum Missfallen meines Kameramanns habe ich dann angefangen gegenüber an den Häusern wahllos zu klingeln, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Gemacht? Ja, ja. Und das, sowas machst du?
Ja, und ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, ey, sag mal, das geht ja gar nicht. Das muss ich mir dann auch von meinem Team anhören. Also die Menschen, wo wir dann haben entweder mit uns geredet oder haben uns dann halt aber auch gesagt, tut mir leid, da kann ich gar nichts zu sagen.
Mhm.
Also es war jetzt nicht so, dass ich mich dann da auch bepöbeln lassen musste, so nach dem Motto, wie können Sie es wagen, hier anzuklingeln?
Ja.
Also das ist zum Glück nicht passiert und wir konnten dann ja auch mit dem Bürgermeister dann auch so sprechen und das war ja wirklich, das war ja eine unfassbare...
Hat man denn da was rausgefunden eigentlich?
Ja, ja, die worum es ging, die sind dann ja auch vor Gericht gelandet, also ging dann, also ich will jetzt nicht den ganzen Fall erzählen, man hat da schon rausbekommen. Es war also eine ganz wirre Geschichte.
Hast du denn zu dem Ermittlungsergebnis beigetragen mit deiner
Recherche? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Das hat schon die Polizei wirklich in beeindruckender Art und Weise konnten sie das aufklären.
Ja.
Also von daher, das nun nicht. Aber auf jeden Fall ist das ja hier das Thema der Freund von Tiffany Tavernier. Ist das eben Thema, neben dir dein Nachbar entpuppt sich als Serienmörder und die Frage ist, ja, wie gehen die jetzt damit um, die beiden Nachbarn? Und kurz erstmal zur Autorin, das ist die Tochter eines Filmemachers und einer Drehbuchautorin.
Mhm. Okay.
Und sie hat auch selber für ihren Vater nachher Drehbücher geschrieben und hat als junge Frau in Kalkutta gearbeitet, in diesen Sterbehäusern und hat darüber auch ihren ersten Roman geschrieben. Inzwischen hat sie, ich glaube, das hier, Der Freund, ist mittlerweile ihr 8. Roman und ich bin dem Basler Verlag sehr dankbar, dass sie diesen 8. Roman ins Deutsche übersetzt haben. Also wer weiß, wie toll diese Tiffany Tavernier schreibt. was sie noch für tolle Geschichten.
Leider schaffen wir es ja immer nicht, dann weitere Bücher zu lesen, ja. So sehr man das auch gerne würde.
Und ja, die Geschichte ist echt irre. Also es geht um Thierry und Elisabeth, die sehr abgeschieden da leben. Also Thierry hat das Haus irgendwann entdeckt, hat es gekauft und hat seine Frau mehr oder weniger überredet, mit ihm dahin zu ziehen.
Weiß man, wo das ist in Frankreich?
Oder ja, irgendwo.
Irgendwo in Frankreich.
Irgendwo am Fluss Aune geschrieben. Mhm. War mir jetzt aber auch egal, wo das jetzt ganz genau ist, sondern es geht halt darum, sie haben Nachbarn. Das sind Guy und Chantal. Mhm. Und es stellt sich halt heraus, Guy ist ein Serienmörder. Und ich lese mal den Anfang vor, wo das so aufploppt. Kurz noch zu Thierry und seiner Frau Elisabeth, also die halt die Nachbarn da sind und das so miterleben müssen. Mir fliegt hier ständig ein Insekt auf die Brille. Mhm. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, wo ich was
vorlesen will. Draußen.
Sie haben noch einen Sohn, der lebt in Vietnam. Der Sohn hat mehr oder weniger den Kontakt so auf Sparflamme so runtergefahren zu seinen Eltern und zu seinem Vater. Man kriegt so mit irgendwie, irgendwie ist da was so. Also das Verhältnis ist nicht so das Beste. Und das wird nachher auch noch Thema in diesem Buch. Mhm. Aber ich les mal vor, wie das so ist, als Thierry plötzlich mit dieser Situation da bei ihm konfrontiert wird.
Ja.
Es ist früh morgens und das wird ein ganz toller Tag, hofft er. Und er malt sich schon so aus, wie der Tag so laufen wird. Er will zum Fluss und da angeln gehen und ist jetzt im Begriff, nach draußen zu gehen. Mhm. Ich schnappe mir die Jacke. Nanu, Motorengeräusche, und zwar von mehr als einem Auto. Mhm. Dabei gibt es hier nur unsere beiden Häuser. Was kann das bloß sein? Ich öffne die Tür, sehe sprachlos zu, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polizeiautos und ein Krankenwagen mit Höchstgeschwindigkeit angerauscht kommen. Gleichzeitig rennen etwa 20 behelmte Männer, wahrscheinlich von der Spezialeinheit der französischen Gendarmerie, mit heruntergelassenem Visier, kugelsicherer Weste und Waffe in der Hand aus dem Wald. Die Szene ist dermaßen surreal, dass ich mich frage, ob ich mir das nicht einbilde. In einer Staubwolke kommen die Autos vor Guys und Chantals Haus zum Stehen. Monsieur, Sie können nicht hierbleiben. Ich mache einen Satz nach hinten, starre den Mann an, der sich vor mir aufgebaut hat. Kapitän Breton, Gendarmerie Nationale. Hinter ihm umzingelt die Spezialeinheit Guys und Chantals Haus, kniend, die Waffen im Anschlag. Was zum Monsieur? Oh Gott. In meinem Kopf herrscht unbeschreibliches Chaos. Seine klare, freie Stirn. Das habe ich zuerst auch nicht verstanden. Ich habe sowieso bei dem, dieser Schreibstil, der war anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Mein Problem war nämlich immer, ich habe mich permanent verlesen, weil ich immer schneller lesen wollte, weil ich dachte, das gibt's ja gar nicht, was geht da ab? Und dieser Schreibstil, der war für mich am Anfang so ein bisschen holprig. Mhm. Und jetzt auch hier, seine klare, freie Stirn. Also ich interpretiere das so, dass er so auf die Stirn von den Polizisten so guckt und sich wundert, was für eine klare, freie Stirn. Weiß ich auch nicht. Der Polizist fragt ihn jetzt, wie viele Personen befinden sich derzeit in ihrem Haus? Verwirrt starre ich ihn an. Monsieur, bitte. Worte finden, Raum für Worte, die richtige Reihenfolge. Das nur ich und meine Frau im oberen Stock. Aber was ist denn los? Er wirft einen Blick hoch zum Schlafzimmerfenster, schätzt im Bruchteil einer Sekunde die Entfernung zwischen den beiden Häusern. Keine Sorge, wir müssen nur sicherstellen, dass Ihnen während des Einsatzes nichts passiert. Was für ein Einsatz, was soll denn dieses? Monsieur, dafür ist jetzt keine Zeit. Hinter ihm rennen 4 Spezialeinsatzkräfte auf Guys und Chantals Haus zu. Betrifft das unsere Nachbarn, weil wir sind befreundet. Wir kennen uns schon eine ganze Weile.
Auch das noch. Also die sind auch noch befreundet.
Okay. Ja, das ist echt krass. Das geht dann noch so weiter. Also der Polizist geht dann mit ihnen ins Haus. Also für den auch eine völlig neue Situation. Hä, das sind Freunde. Mhm. Also interessant natürlich von den Polizisten. Und die sollen sich dann da auf den Boden legen. Und dann liegt er da mit seiner Frau auf dem Küchenboden, während also da um ihn herum da dieser Polizeieinsatz stattfindet. Also das ist die Situation, die wir dann auch als Leser dann gleich so mitkriegen, so fängt der Roman an. Und das ist natürlich hochgradig interessant und echt richtig, richtig spannend natürlich.
Ja,
ne?
Ja,
weil,
ja.
Ja, wenn du dir das vorstellst.
Ja, wenn man sich das
vorstellt. Stell dir mal deine Situation
ich vor, nebenan sagen.
Das nächste Haus.
Ich wollte es gerade sagen. Ich wohne in Alleinlage. Ich habe keine Nachbarn. Mein nächster Nachbar, das sind sehr, sehr gute Freunde von uns, die wohnen 150 Meter, 200 Meter. Das sind unsere einzigen Nachbarn eigentlich. Ja. So. Und dann schräg gegenüber wohnt noch jemand, aber es ist auch weit. Und wenn ich mir so vorstelle, dass durch meine kleine Straße sowas zieht und dann und ich einfach unbedarft die Tür aufmache und er sagt, schmeißen Sie sich auf den Boden. Ja, also unvorstellbar. Und dann bist du auch noch befreundet mit dem,
ja, genau. Um
den es eigentlich geht.
Ja. Ne, da stellt sich ja
raus. Damit machst du natürlich ein Riesending auf.
Ja.
Das Buch ist aber ziemlich dünn.
Ja, das Buch ist. Buch ist echt erstaunlich dünn. Also, es sind gerade mal so, lass mal kurz nachgucken, eben 260 Seiten.
Ja.
Aber da passiert echt eine ganze Menge. Also, es ist wirklich der Wahnsinn, wo das Buch nachher noch so überall hinführt.
Ja.
Das hat nachher auch so ein bisschen was von. Ich nehme das mal so ein bisschen vorweg. Also es geht eigentlich mehr um Thierry. Der hat nämlich einiges aufzuarbeiten. Mhm. Und das findet in dem Buch auch statt. Und wo ihn so seine Aufarbeitungsreise, wie ihn das so hinführt, das hat so ein bisschen auch was, aber wirklich nur so ganz entfernt was von Dunkle Seite des Mondes. Die dunkle Seite des Mondes.
Martin Sutter.
Ja, das hat ja zwar, es hat nichts jetzt mit Drogen zu tun, aber es ist schon auf eine gewisse Weise abgefahren, wie der Thierry mit seiner Vergangenheit so umgeht und wie er das so.
Aber das ist ja bei der dunklen Seite des Mondes auch so.
Ja.
Erstmal steigt er nur aus und dann geht er in den Wald und das mit den Drogen kommt erst später.
Ja, das stimmt. Aber das ist schon echt crazy, so ein bisschen.
Ja.
Von daher, also es geht tiefenpsychologisch zu. Mhm. Und das ist das Tolle an diesem Roman hier. Natürlich geht es auch permanent um die Frage, ja, wieso haben wir denn nichts gemerkt? Oder ne, auch die Presse, wie kann denn das sein, dass die gar nichts gemerkt haben?
Ja, aber das ist ja auch die erste Frage, die du
dir natürlich. Mich würde das so nerven, wenn ich das so immer einer fragt, ja, haben sie denn gar nichts?
Dann kommt nämlich die Presse.
Ja.
Dann kommen nämlich genau diese Leute wie du
in diesem Dorf. Und die klingeln
mal so.
Lese ich gleich meine Szene vor.
Mal ganz ehrlich. Ja. Herr Jachmann, Sie müssen das doch mitgekriegt haben. Sie wohnen doch hier oder wohnen Sie hier gar nicht?
Ich lese gleich mal eine Szene vor, wo es wirklich an der Tür klingelt, was ich aber so nie machen würde.
Okay.
Aber da, ich wollte ganz gerne noch eine andere Stelle noch mal ganz kurz vorlesen.
Ja.
Wo es wieder darum geht, irgendwie er und dieser Kapitän, also dieser Kommissar, mit dem er ja so permanent auch zu tun haben muss. Und das geht so los. Sie stehen verständlicherweise unter Schock. Sie sind ja befreundet. Allein schon, wie er das Wort befreundet betont. Dumpfe Wut steigt in mir auf. Elisabeth beginnt zu weinen. Ich nehme ihre Hand, fordere sie leise auf, sich zusammenzureißen. Verloren schaut sie mich an. Aber Guy, Chantal, nein, das kann nicht sein. Und überhaupt, was haben Sie denn gemacht? Dieses abfällige Funkeln im Blick des Kapitäns. Also, was haben Sie gemacht? Also, da sind 8 junge Mädchen ermordet worden.
Mhm. Oh Gott.
Im echten Leben einen mit Arbeit und Samstagen am Ornufer würde ich ihn hinauswerfen. Aber jetzt sind wir in einen woanders gekippt. Mhm. Schöne Formulierung.
Sehr schön. Ja.
Und ich brauche ihn. Er rückt uns einen Stuhl zurecht. Seit wann kennen Sie die beiden? So wie Elisabeth die Hände ringt, beschließe ich, an ihrer Stelle zu antworten. Sie bricht sonst zusammen. Seit sie die Ruine gegenüber gekauft und renoviert haben, vor gut 4 Jahren, er wendet sich an sie. Madame, wenn Sie bei irgendetwas anderer Meinung sind oder etwas hinzufügen wollen, machen Sie das einfach. Sie haucht ein kaum wahrnehmbares Ja und ich weiß nicht, was mich zurückhält, warum ich Ihnen nicht sage, wie sensibel sie ist. Meine Lisa, da reicht schon ein Schuss im Fernsehen, die geringste Verletzung, sogar bei kleinen Tieren. Auf Arbeit dagegen nie, als ob ihr Schwesternkittel sie beschützt und genauso ist es, wenn bei jemandem erste Hilfe geleistet werden muss. Beim Schulfest letzte Woche, dem Kind spritze das Blut nur so aus dem Finger, da war sie einfach sagenhaft. Doch hier zu Hause wie ein kleines Mädchen. Aber erklären Sie das mal einem Polizisten, besonders diesem hier, einem Streber, das habe ich gleich gesehen. Und was Besseres noch dazu, so selbstgefällig. Ist Ihnen, seit Sie die beiden kennen, je etwas Merkwürdiges aufgefallen? An Ihrem Verhalten zum Beispiel? Nein, nicht wirklich. Das heißt doch, Chantal ging es immer schlechter und Sie haben sich auch immer öfter gestritten. Sonst nichts? Die Mischung aus Angst und Wut bändigen, die mich überkommt. Sie sind zurückhaltend und Guy ist stets hilfsbereit. Ist Ihnen nichts Ungewöhnliches an Ihrem Verhalten aufgefallen? Er schreibt nichts auf, zeichnet nichts auf, nimmt noch die wichtig, nimmt, siehst du, ich ver-
ja, ja.
Er schreibt nichts auf, zeichnet nichts auf, nimmt noch die winzigste Reaktion von mir auseinander. Nein, höchstens, dass Guy in den letzten Wochen angespannter war, aber bei Chantals Zustand, ihre Depression war bedrückend, verstehen Sie? Nein, er versteht es nicht. Und vielleicht schert es ihn auch gar nicht oder er will es sich verstehen. Wann haben Sie die beiden zum letzten Mal gesehen? Guy vorgestern Abend, als ich von der Arbeit kam. Er war an der Garage und hat den Lieferwagen repariert. Ich habe angeboten, ihm zu helfen. Er meinte, das sei nicht nötig. Und Sie, Madame? Schlagartig kommen ihr die Tränen. Sie drängt sie zurück, wendet den Blick ab. Ihn am Mittwoch. Ich bin zur Arbeit gefahren. Er war am Garten und hat gegrüßt. Er wendet sich wieder mir zu. Und Chantal? Ja, hier fahren immer gerne Trecker über den Kanal. Mm. Jetzt kommt wieder einer.
Es ist ein bisschen lauter, aber er gibt Gas. Ja.
Liegt es an seiner Kaltschnäuzigkeit oder an meiner Angst, dass ich ihn widerlich finde? Das war vor 2 Tagen. Sie hat bei uns geklopft, weil sie keinen Zucker mehr hatte. Sie wollte einen Kuchen backen. Einen Kuchen? Was für einen Kuchen und für wie viele Personen? Verblüfft starre ich ihn an. Will er uns auf den Arm nehmen? Ja, keine Ahnung. Was meinst du, Elisabeth? Ich glaube, sie hat etwas von Schokolade gesagt. Und für wie viele 150 Gramm Zucker ein Kuchen für 4 Personen, würde ich sagen. Offenbar denkt er blitzschnell nach. Hatten die beiden oft Besuch? Ja, uns manchmal. Nur sie? Es trifft mich wie der Blitz. Ich suche Elisabeths Blick, um mich zu vergewissern. Sehe, dass sie genau wie ich begriffen hat. Ja, scheiße. Wie konnten wir das bloß übersehen?
Ja.
Also.
Das ist ja bei Krimis jetzt das Problem, dass du ja gar nicht, du wirst ja jetzt gar nicht mehr viel zur Handlung erzählen können.
Nee.
Ich kann sagen, ich habe das gerade ja gesehen, was du gelesen hast, und das war alles echt von den ersten Seiten bei dir.
Ja, genau. Anders geht es ja auch nicht. Er sinniert dann noch so ein bisschen darüber rum. Also, mein Gott, was ist da bloß los? 25 Mann, um die beiden festzunehmen. Und dann der Satz, fand ich ganz interessant, von der Autorin, die irgendwie so ein bisschen literarisch schreibt. Aber dann lässt sie den Thierry denken, in was für eine Scheiße haben die beiden sich da bloß hineinmanövriert. Ja, wahnsinnig interessant. Und dann noch, auch Thierry fängt natürlich an, darüber nachzudenken, ey, sag mal, wieso... Wie konnte mir das passieren? Wieso habe ich da eigentlich nichts? Wieso habe ich da eigentlich nichts gemerkt? Und er denkt dann auch noch drüber nach, was weiß ich eigentlich über die beiden?
Bleibt das die ganze Zeit in der Perspektive dieser beiden?
Ja, genau.
Okay.
Genau. Es bleibt die ganze Zeit über die Perspektive dieser beiden. Nebenher laufen die Ermittlungen. Das gesamte Grundstück drüben wird umgegraben.
Ja.
Und er denkt natürlich auch, sag mal.
Aber diese 8 Frauen, die der umgebracht hat,
ja,
oder junge Frauen.
Ja, die letzte vor ein paar Tagen. Vor 4 Tagen. Das ist 4 Tage her.
Oh Gott. Oh Gott.
Ja.
Super Geschichte.
Ja. Und er natürlich auch so, ey, was weiß ich über die beiden eigentlich? Eigentlich ja gar nichts. Und nur so.
Aber das wird ja dann im Laufe des Buches schon wahrscheinlich.
Ja.
Und? Wird die Figur klarer.
Ja, genau. Und was echt interessant ist, ist auch, wie er und seine Frau damit umgehen. Ne?
Mhm.
Nämlich völlig unterschiedlich. Das ist ja auch oft Thema, zum Beispiel in so Romanen, wo hatten wir ja auch schon Unfall, Kind stirbt, Mann und Frau müssen damit jetzt irgendwie klarkommen. Und das ist natürlich immer so.
Auf eine ganz andere Art und Weise.
Auf eine ganz andere Art und Weise. Ganz oft endet das in einer Trennung, weil sie wirft ihm vor, sag mal, wie kannst du eigentlich jetzt hier normal weiterleben und zur Arbeit gehen und so weiter. Und, und sie nur noch zu Hause und er wirft ihr das vor, ja, wie kannst du hier jetzt irgendwie.
Dich einigen.
Ja, genau. Und das ist hier genauso.
Ach, okay.
Ja, also die Elisabeth, die kommt damit überhaupt nicht klar. Und da werden natürlich jetzt auch so andere Dinge jetzt an die Oberfläche gespült, die schon die ganze Zeit zwischen den beiden so standen.
Ja.
Und er ist einer, der arbeitet in so einem Unternehmen, er ist dafür da, Maschinen zu reparieren. Und macht das schon seit einigen Jahren und macht das auch sehr gut. Und man lernt auch so im Laufe des Romans so kennen, wie er auf andere auch so wirkt.
Aha.
Und da wird dann auch ein großes Fass aufgemacht. Und es wird klar, dass diese schlimme Geschichte dient jetzt dazu, also er selber muss einiges aufarbeiten. Und dem widerstrebt das natürlich total. Mhm. Er will vor allem in diesem Haus weiterleben. Ach so, genau, ich hatte ja eben noch gesagt, ich will noch mal kurz eine Szene, ja stimmt,
ja.
Das muss ich eben noch mal kurz machen, mhm. weil ich hatte ja gesagt, das würde ich so von wegen an die Tür klingeln und so und dass ich das so nie machen würde. Würde ich auch nie. Und wenn ich das jetzt vorlese, dann könnt ihr auch verstehen, warum.
Ja.
Und dann können wir noch mal so ein bisschen darüber reden, ob das wirklich ein zulässiges Bild ist, wie Medien so heutzutage so
ja.
Sind.
Ja. Das ist übrigens auch ziemlich vom Anfang noch, was du liest.
Und noch eins, Sophie, das steht auch ganz am Anfang, er trauert um einen Freund, nämlich um seinen Nachbarn, der ja jetzt Serienmörder ist. Das war ein sehr guter Freund eigentlich.
Er trauert um den.
Er trauert um diese Freundschaft.
Weil er den jetzt nicht mehr hat.
Ja, natürlich.
Der sitzt ja im Gefängnis.
Ja, genau, weil das geht ja jetzt nicht mehr, weil das ist ja ein Serienmörder. Mhm. Und darum geht es dann eigentlich in diesem Buch. Es geht eigentlich gar nicht mehr wirklich um diesen Täter daneben an, sondern es geht wirklich nur noch um Thierry und mhm. seine Art und mhm. Weise. Mhm. Das ist echt interessant.
Ja.
Jetzt aber nochmal wirklich ganz am Anfang innerhalb der ersten 50 Seiten. Bum, bum, bum. Ich schlage die Augen auf, fast noch dunkel. Was soll der Mist? Neuerliches Klopfen, diesmal energischer. 7.25 Uhr, kurz vor halb acht. Elisabeth setzt sich ebenfalls auf. Sind die da schon wieder? Wieder klopft es zweimal. Ich springe aus dem Bett, ziehe mich hastig an. Elisabeth holt unterdessen ihren Morgenmantel aus dem Bad. Wütend rase ich die Treppe hinunter und zur Tür und erstarre. Dort steht nicht wie erwartet Breton, also dieser Kommissar, mhm. sondern eine bezaubernde junge Frau in Jeans und hautengem T-Shirt. Neben ihr ein junger Mann mit Kamera auf der Schulter. Ehe ich mich von der Überraschung erholen kann, hält sie mir schon mit gewinnendem Lächeln ein Mikro vor die Nase. Na, was ist denn Ihr Eindruck, seit die Katze aus dem Sack ist? Verwirrt schaue ich zwischen ihr und der Kamera hin und her. Was soll denn der Zirkus? Wer sind Sie? Die junge Frau streckt mir die Hand hin. Nathalie Ernü, RGTV. Ich will die ungefilterte Reaktion.
Oh Gott.
Was denn für eine Reaktion? Wir wissen nichts. Und überhaupt, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Die junge Frau scheint nicht im geringsten beeindruckt und winkt den Kameramann näher heran. Sie wollen mir noch nicht weismachen, dass sie nicht Bescheid wissen. Ihr Nachbar Guy Delridge, der seit langem gesuchte Mörder. Die Information überrollt mich wie eine Welle. Elisabeth, die hinter mir steht, unterdrückt einen Schrei. Na, sagen Sie mal, was reden Sie da? Triumphierend setzt die Frau einen Fuß in die Tür. Die vermissten Mädchen, das war ihr Nachbar, er ist es. Noch eine Welle, diesmal mit unerhörter Wucht. Elisabeth weicht einen Schritt zurück. Wie bitte, die Mädchen? Angesichts unserer verstörten Mienen scheint sie nur noch mehr zu frohlocken. Haben Sie denn gestern nicht die Kurznachrichten um Mitternacht gesehen? Seine Frau hat alles gestanden, die Vergewaltigung, die Morde, alles. Haben Sie nichts bemerkt? Wie lange kannten Sie sich? Haben Sie sich gut verstanden? Wie fanden Sie seine Frau und ihn?
Ja gut, das ist natürlich wirklich eine Form, die würde man ja nicht machen.
Ja.
Also Bild-Zeitung würde das wahrscheinlich so machen.
Ja, weiß ich nicht. Echt so? Also wirklich? Also ich habe natürlich auch schon gehört, irgendwie, dass sich Leute verkleiden. Und ne, damals war das ja so, ja. als Michael Schumacher da in der Klinik lag.
Ja, das war schlimm.
Er hat sich ja ein Typ verkleidet und hat sich da ausgegeben, ich glaube sogar als Arzt, um da reinzukommen.
Um mal zu gucken.
Ja.
Furchtbar. Fürchterlich. Ja.
Also das geht ab in diesem Buch und ja.
Okay, schön. Schöner Tipp.
Der Freund von Tiffany Tavernier.
Jetzt zu der ersten südkoreanischen Autorin, die wir hier vorstellen. Ich hatte das damals, also ich verfolgst du das, diese Verleihung des Nobelpreises?
Ja, eigentlich immer, ja.
Ich finde es immer total spannend. Also wenn man sich das vorstellt, da ist ja diese Tür dann da, in Stockholm ist das ja. Die geht dann irgendwann auf und dann kommt da diese Jury raus und verkündet den. Und es gibt ja vorher dann auch so Listen, so Wettanbieter, die so sagen, wer wird den bekommen und so.
Ja.
Haruki Murakami steht da jedes Mal.
Wollte ich gerade sagen.
Genau. Aber der kriegt es wahrscheinlich nicht mehr.
Und immer die Geschichte, es wird jedes Mal die Geschichte erzählt, wie war denn das, als das Telefon klingelt?
Genau. Ja, genau. Oder Philip Roth, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat auch noch keinen.
Bob Dylan.
Ja, okay, also das ist natürlich wirklich gar nichts gegen Bob Dylan. Ich mag das auch, aber das ist natürlich, ich finde, es muss auch mal einen Preis geben, wo es einfach um Schriftsteller geht und nicht um Songpoeten. Aber gut, da gehen die Meinungen auseinander.
Ja.
So, und dann habe ich, sind die rausgekommen und haben diesen Namen Han Kang. Das ist übrigens die dritte. Ich habe Annie Ernaux auch vorgestellt. Die hat auch einen Nobelpreis bekommen.
Ja, das stimmt. Die ist ja bekannt geworden, auch mit Kurzgeschichten
ja,
vor allem.
Ne? Ja. Und dann kommen die raus und verkünden ja total gern. Ich glaube, das finden sie auch geil. Die verkünden dann irgendeinen Namen, den keiner auf der Rechnung hat.
Ja, klar.
Und ich glaube, die Han Kang selbst muss auch total überrascht sein, weil es deutete nichts darauf hin. Und die Han Kang ist in ihrem Land eine bekannte Schriftstellerin, da kennt man die.
Ja.
Es gibt 7 Bücher, die bereits übersetzt worden sind. Wahrscheinlich kommen jetzt noch weitere dazu. Und ich habe mich irgendwie für sie interessiert. Ich fand das irgendwie spannend, weil man auch sowas nie gelesen hat. Guck mal, da ist auch ein Bild von ihr.
Ja.
Da sieht sie auch noch wirklich sehr jung aus. Hat auch früher so Gedichte geschrieben und so und hat dann irgendwann angefangen, Romane zu schreiben.
Ganz.
Und dann war ich, wie gesagt, auf der Buchmesse. Und was ich am meisten liebe, ist so einfach da so durchzugehen und so Bücher, also wie im Buchladen eigentlich, so aus dem Regal zu nehmen. Und da war dann natürlich so eine ganze Wand, der Aufbauverlag. Ich meine, wann haben die mal Nobelpreisträger? Ist ja toll. Und das ist eine Riesenfeier natürlich für die gewesen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt lese ich da mal rein. Ich hatte gerade kurz Zeit.
Ja.
Und bevor ich irgendwas erzähle, lese ich jetzt mal so diesen Anfang.
Ja.
Und danach werde ich dich fragen, hättest du genauso reagiert wie ich und dieses Buch genauso sofort besorgt?
Okay. Mhm.
Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche unreine Haut, Schlupflider und dominante Wangenknochen. Ihre farblose Kleidung zeugte von ihrer Scheu, etwas von sich preiszugeben. Als sie sich den Tisch näherte, an dem ich auf sie wartete, fielen mir ihre Schuhe auf. Es waren die schlichtesten schwarzen Schuhe, die man sich nur vorstellen kann. Und dann dieser Gang, nicht schnell, nicht langsam, nicht raumgreifend und auch nicht tippelnd. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen und sah daher keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Ihr Mangel an Ausstrahlung, ihr fehlender Esprit und Charme kam mir im Grunde genommen sehr gelegen. Auf diese Weise brauchte ich keine intellektuellen Hochleistungen zu vollbringen, um sie für mich zu gewinnen. Und ich musste auch nicht fürchten, dass sie mich mit den makellosen Herrenmodels aus Modekatalogen verglich. Sie regte sich nicht einmal auf, wenn ich zu spät zu einer Verabredung kam. So konnte ich beruhigt sein, dass ihr meine sonstige Unzulänglichkeiten auch nichts ausmachten. Der Bauch, den ich mit Mitte 20 angesetzt hatte, meine dünnen Beine und Oberarme, die ich trotz aller Bemühungen weigerten, muskulöser zu werden, mein kleiner Penis, wegen dem ich einen Minderwertigkeitskomplex hatte. Mein ganzes Leben lang habe ich nie die...
Da finde ich mich wieder. Jetzt würde ich das Glück kaufen.
Mein ganzes Leben lang habe ich nie die Herausforderung gesucht. Als ich klein war, umgab ich mich am liebsten mit deutlich jüngeren Kindern, damit ich den Chef spielen konnte. Später bewarb ich mich an einem College, das unter meinem Niveau lag, um sicherzugehen, dass ich ein Stipendium bekam. Schließlich nahm ich eine vollkommen durchschnittliche bezahlte Stelle in einer kleinen Firma an, in der man meine begrenzten Fähigkeiten jedoch zu schätzen wusste, solange ich pflichtschuldig meine Arbeit tat. Daher war es nur folgerichtig, dass ich eine Frau wählte, die an Durchschnittlichkeit kaum zu überbieten war. Eine schöne, eine intelligente, eine betörende, sinnliche oder gar eine Tochter aus reichem Hause hätte mein Leben sicher durcheinander gebracht. Sag doch mal, wenn man das liest, hast du doch Bock weiterzulesen.
Ja, natürlich, natürlich.
Also das finde ich so, ich finde es so sensationell.
Ich finde es interessant, dass er über sich sagt, irgendwie zum Glück vergleicht sie mich nicht mit irgendwelchen Männermodels aus den Zeitschriften. Das ist ja eigentlich etwas, wo man ja immer unterstellt, Männer kennen das so gar nicht. Ne?
Ja,
also das
ja,
ist denen
ja,
egal.
Ja, ja.
Das sind eher die Frauen, die sich davon beeindrucken lassen, was in Zeitschriften so auf dem Titel ist und so weiter. Ne? So nach dem Motto, uns wird irgendwie so unterschwellig immer klar gemacht, wir müssen so aussehen wie in diesen Zeitschriften. Mhm. Und dass wir es hier mit einem Protagonisten zu tun haben, ein Mann, der offenbar aber auch so leicht zumindest darüber nachdenkt, oh shit, ich sehe ja gar nicht so aus wie diese Typen. So, finde ich ganz interessant.
Er fängt also an, also natürlich, ich sag mal so, bleibt das nicht so. Diese Beziehung und diese ersten 5 Jahre der Beziehung werden kaum erzählt. Es wird immer erzählt, sie hat, also so ein Tick ist, sie hat nie ein BH getragen.
Ja.
Das fand er immer merkwürdig, aber auch irgendwie gut. Und sie führen eine komplett, so eine Durchschnittsehe. Sie kocht und er arbeitet. Sie kümmert sich um alles so zu Hause.
Ja.
Und dann, nach 5 Jahren, die auf 3 Seiten erzählt sind, geht es richtig zur Sache.
Ja.
Sie,
da wird sie plötzlich Vegetarierin.
Richtig. Sie sitzt, also er findet sie nachts um 4 oder so vom Kühlschrank, unbeweglich. Und sie schmeißt alles weg, was von Tieren stammt.
Ja.
Und ihre einzige Begründung ist, da war dieser Traum. Ich habe was geträumt. Ich werde jetzt nicht, weil das fragst du dich die ganze Zeit, was ist denn das für ein Traum? Das wird auch irgendwann erzählt, ist aber, würde ich jetzt nicht erzählen wollen. Wenn man das Buch liest, dann wäre das doof, wenn man das schon weiß. Jetzt ist das, und deswegen sage ich auch, können wir ein bisschen über Südkorea sprechen, das ist echt eine andere Welt noch. Also erstmal ist sie sehr patriarchisch. Sie kriegt nämlich von ihrem Vater und von ihrem Schwiegervater total Stress, dass sie kein Fleisch mehr kocht.
Ach.
Also dass sie kein Fleisch mehr brät, ja, nichts mehr kocht, kein Fisch mehr und dann auch irgendwann gar nichts mehr, was mit Tieren zu tun. Also eigentlich ist sie Veganerin.
Asiaten essen auch total viel Schweinefleisch, das wusste ich. Es gibt wahnsinnig,
nee, wusste ich auch nicht.
Ja, nee. So Nationalgerichte sind viel so Schweinebauch vor allem auch so.
Ja.
Also ja, war ja, ich auch total überrascht.
Ja. Wusste ich auch nicht.
Ja, nee,
ja. Und sie sagt, also er fängt an, sich darüber total zu beschweren, dass er nichts Anständiges mehr zu essen kriegt. Und er guckt in die Tiefkühltruhe und dann sieht er nur noch so Getreide und irgendwelche, ja, Tofu-Aufläufe.
Brokkoli.
So. Also nur noch so Sachen. Er ist halt Fleischesser. Und sie sagt dann nur so ganz trocken zu ihm, ja, du kannst ja den ganzen Tag Fleisch essen, musst ja nicht zum Frühstück, bist ja eh nie da, kannst ja mittags und abends Fleisch essen und dann kommst du nach Hause. Und die Beziehung verändert sich dramatisch. Also vorher dieses total Durchschnittliche, was er gesucht hat, ist halt komplett vorbei.
Ja.
Und eigentlich finde ich meine, wenn man mal überlegt, wie viele Vegetarier es
und Frisur jetzt, auch, immer noch Topschnitt oder verändert sich da was?
Sie verändert sich komplett.
Ah, okay.
Also es ist jetzt nicht klar, welche Frisur sie hat, aber ja, sie verändert sich komplett. Dieses ganze Buch nimmt eine unfassbare Wendung, mehrere unfassbare Wendungen.
Ja.
Du kannst nicht aufhören, das zu lesen. Das ist absolut großartig.
Aber immer Mikrokosmos, die beiden und so.
Nee,
und
was kommt jetzt auf den Tisch? Nein, überhaupt nicht. Es wird ein Fächer von Figuren aufgebaut. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also sie kriegt erstmal nur Stress mit den ganzen Angehörigen von ihm. Mhm. Also er sagt dann, also erstmal, diese Beziehung wird halt immer schlechter. Sie will dann auch irgendwann keinen Sex mehr mit ihm haben, weil er immer nach Fleisch riecht. Aus allen Poren, wie sie ihm vorwirft. Und also die reden dann auch kaum noch so miteinander und so. Und dann gibt es so Treffen mit der Familie, wo man sie dazu zwingen möchte, Fleisch zu essen.
Ja.
Der Schwiegervater und ihr Vater. Und es kommt auch in der Geschichte raus, dass die ganz, ganz schreckliche Eltern hatte. Vor allem der Vater. Die Mutter ging noch, aber der Vater war ein Patriarch. Der hat sie geschlagen. Und als sie dann kein Fleisch essen will am Tisch, kriegt sie auch erstmal eine Backpfeife.
Krass.
Dann erzählt sie ganz schreckliche Geschichten aus ihrer Kindheit. Die sind so furchtbar, dass ich die gar nicht erzählen mag. Also das könnt ihr dann selber lesen. Und dazu kommt der Schwiegervater und so. Und alle verschwören sich total gegen sie. Und das ist natürlich, wenn du jetzt mal hier so in Deutschland, ich bin jetzt Vegetarier, ja, würdest du solche Reaktionen ja niemals mehr hervorrufen. Und deswegen meine ich das. Da kann man auch ein bisschen über Südkorea und diese Strukturen reden. Ich habe auch eine Kritik gelesen, wo sich jemand total darüber aufgeregt hat.
Ja.
Sagt, das ist ja patriarchisch, das ist ja total weltfremd und so. Aber es ist eben offensichtlich in Südkorea so, das weiß man ja. Man weiß ja nicht so viel über das.
Ja, Land. Wahnsinn. Ja.
Und die sind halt offensichtlich in diesen Strukturen noch anders drauf. Das Buch ist ja nur ein paar Jahre älter schon. Aber so war es zumindest. Und das ist nicht lange her, dass es so war. Und es ist deswegen hat sie wohl auch einen Nobelpreis gekriegt, es ist so eine Auflehnung gegen diese Art von Gesellschaft. So, in dem Buch. Das spielt auch eine Rolle, das ist auch interessant. Aber du kannst das Buch auch lesen und einfach nur diesem Wahnsinn folgen, der dann passiert. Sie fängt nämlich an, also sie hat eine Schwester.
Ja.
Diese Schwester wird dann auch sehr ausführlich erzählt. Und sie ist eigentlich so die Einzige, mit der sie noch so richtig redet. Sie versteht ihre Schwester auch nicht. Also ihre Schwester versteht die Hauptprotagonistin auch nicht mehr so richtig, dass sie nichts mehr, kein Fleisch mehr isst. Aber sie hat trotzdem noch irgendwie einen Zugang. Und die telefonieren und die treffen sich auch mal und so. Und die Yong-Hai heißt die Hauptperson, also ja, die Frau, wird halt auch immer dünner. Und sie soll dann dazu gezwungen werden, Fleisch zu essen.
Ja.
Bei dieser Familie. Und dann ist so ein Familienessen. Und sie schafft es, sich irgendwie zu wehren und macht dann einen Suizidversuch. Sogar. Und in diesem und dadurch landet sie in der Psychiatrie. Das erste Mal. Sie landet öfter in der Psychiatrie. Aber das eine Mal. Und sie fängt halt an, gar nichts mehr zu essen. Sie fängt an, sich immer mehr für Pflanzen zu interessieren. Und macht sehr merkwürdige Sachen. Und dann nimmt dieses Buch eine Wende. Das steht hinten drauf. Wenn man sich ein bisschen vorher damit... Ich mache jetzt nichts kaputt, wenn ich das erzähle.
Ja, 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 ja. Das klingt so abgefahren.
Das ist vollkommen abgefahren. Der Mann ihrer Schwester, also ihr Schwager,
ja,
fängt an, sich für sie zu interessieren und sie auch sexy zu finden irgendwie. Und das ist so ein Videokünstler, der macht so Installationen und bemalt so Körper und filmt das dann und macht daraus so...
Wälzt sich schreiend auf den Boden.
So Video. Und der fängt an, sich irgendwie so in sie zu verlieben auch. Und steigert sich da total rein. Und hat so nachts und tags so komplett wilde Fantasien. Und er schafft es irgendwie, sie in seine Wohnung zu kriegen und bemalt ihren Körper mit so Pflanzen. Und also sie ist eigentlich so ein Kunstwerk, wie es im Wald ja sein würde.
Ja.
Und sie findet das plötzlich total geil. Also sie findet sich dann so in dieser Naturwelt wieder, in dieser Waldregion. Und er hat halt immer so vor allem so Sexfantasien. Ich weiß nicht, es ist richtig peinlich, das vorzulesen eigentlich, aber soll ich das noch machen? Kurz bevor er aus seinem Kurzschlaf erwachte, war sie plötzlich da. Ihre Haut war hellgrün. Sie lag vor ihm wie ein Blatt, das von einem Ast heruntergefallen war und anfing dürr zu werden. Der Mongolenfleck, sie hat so ein Muttermal, da steigert er sich total rein. Den findet er so toll. Der Mongolenfleck heißt der hier, Mann.
Muttermal-Fetisch.
Dafür war sie jetzt am ganzen Körper gleichmäßig grün. Er hat sie ja angemalt. Ne? Er drehte sie um. Ein starkes Licht, das von ihrem Gesicht zu kommen schien, blendete ihn, weswegen er ihren Oberkörper nicht sehen konnte. Mit beiden Händen zog er ihre Schenkel auseinander. Die Spannung in ihren Beinen sagte ihm, dass sie nicht schlief. Als er in sie eindrang, rann eine grüne Flüssigkeit aus ihrer Vagina heraus, ähnlich dem Saft eines Blattes, wenn man es zerdrückt. Nochmal auf zu lachen jetzt. Ein Duft nach Kräutern, angenehm und herb zugleich, erschwerte ihm das Atmen. Dann löste er sich von ihr, um den Orgasmus hinauszuzögern und entdeckte, dass sein Glied ganz grün war. Der frische Saft hatte seinen Intimbereich bis zu den Schenkeln verfärbt. Es war nicht eindeutig zu erkennen, ob die Flüssigkeit auch von ihm oder nur von ihr stammte. Und dann telefoniert er mit ihr. Dann sagst du, sie war am anderen Ende der Leitung, schwieg aber. Yonghai, ja. Glücklicherweise hatte sie sich mit ihrer Antwort nicht allzu lange Zeit gelassen. Die schweigt immer ganz lange, wenn man ihr eine Frage stellt. Die ist sehr schwierig geworden. Deutete das etwa darauf hin, dass sie sich freute, von ihm zu hören? Schwer zu sagen. Hast du dich gestern gut erholt? Ja. Ich möchte dir eine Frage stellen. Sprich, hast du die Bemalung abgewaschen? Nein. Er stieß einen erleichterten Seufzer aus. Könntest du sie noch behalten, zumindest bis morgen? Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ich denke, ich bräuchte noch eine weitere Sitzung. Und zu dieser Sitzung kommt es. Und da, bei dieser nächsten Sitzung, fragt er an der Kunsthochschule so einen Kommiliton, einen gewissen Jay, ob er bereit wäre, sich auch bemalen zu lassen von ihm. Und da gäbe es noch so eine Frau, die wäre dann auch mit dabei. Und er würde sie dann beide anmalen. Und in seinen Fantasien ist es halt so, dass die dann Sex haben, wenn die beide bemalt sind. Das
natürlich.
Ist wie so ein Urwald aussieht. Ja. Irgendwie. Und als dieser Jay das rausfindet, flippt er völlig aus. Also das war ja nicht mit ihm abgesprochen. Der flüchtet dann sozusagen. Und diese ganze, das hat sowas Beklemmendes. Also das ist so ein, das ist so krank.
Ja.
Einfach. Und dann ist sie ja wieder in der Psychiatrie und dann auch länger und man versucht sie dann auch künstlich zu ernähren und so. Und dann kommt ihre Schwester in dieses Krankenhaus und dann steht sie da so, dann ist sie kopfüber so an die Wand gelehnt, also macht Kopfstand so, weil sie der Meinung ist, dass Bäume eigentlich ihre Krone unten haben. Also die will halt eine Pflanze werden, die will ein Baum werden. Und dann erklärt sie ihr das so, dass sie so den Bäumen noch näher ist. Und sie beobachtet dann auch noch so Bäume und Pflanzen und so. Das wird so schräg, und absurd. Und trotzdem, du kannst nicht aufhören, das zu lesen, weil du denkst, was geht denn noch? Was ist denn jetzt noch möglich?
Wie weit geht das hier noch?
Wie geht das? Also du hast natürlich so die letzten 100 Seiten, ahnst du, das kann die nicht überleben, weil sie einfach nichts mehr isst. Und ganz, ganz dünn und krank aussieht und so und komplett den Kontakt eigentlich abbricht zu allem, zu jedem Menschen. So. Bis auf die Schwester, die da ab und zu noch hinkommt, die das aber auch gar nicht weiß, dass ihr Mann sich so auslebt an ihr, muss man mal sagen. Und auch das ist wieder dieses Thema so Macht, Männer und Frauen und so weiter. Das spielt auch eine Rolle drin und Selbstbestimmung. Das spielt alles in diesem
Rolle. Ja.
Weil er nutzt im Grunde total die Situation aus. Er schnallt das ja irgendwann, dass die eine Pflanze... Gott, wenn man das so... er schnallt ja irgendwann, dass sie eine Pflanze werden will eigentlich und nutzt das halt für seine Zwecke aus, für seine Fantasien, eigentlich so auch für seine Videokunst, aber das kannst du ja gar keinem zeigen. Dass der,
also das Ganze klingt so nach so einem Film von David Cronenberg irgendwie.
So, Sven. Und dann habe ich geguckt, das Buch ist verfilmt worden.
Ja.
In Südkorea. Das ist ein koreanischer Film.
Ja.
Ein Kinofilm. Und der ist unter dem Genre Horror. Das ist ein Horrorfilm.
Ja, kann man machen. Wahrscheinlich.
Absolut. Und wenn du das hörst, so dieses Genre, sagst du ja, im Grunde ist das ein Horrorbuch. Und allein schon, ich glaube, dieses würde hier in Deutschland oder hier in unserem Breitengrad, in unserem Europa, würde das niemals jemand so schreiben. Weil Vegetarismus so normal geworden ist. Also, da braucht man ja gar nicht drüber zu reden. Und da ist die so eine Exotin, weil die genau das macht.
Ja, aber man kann natürlich immer, also solche mega schrägen Bücher kannte ich bisher ja eigentlich immer nur so von Männern. Ne? Mhm. Also, weiß ich, Charles Bukowski hat ja, glaube ich, auch so mega schräg irgendwie geschrieben.
Aber habe ich eine Zeit lang gelesen.
Ja, also ich erinnere mich noch gut an diesen einen Film irgendwie, wo dann plötzlich so ein Rieseninsekt an der Bar so sitzt. Und,
ja, das kenne ich. Das ist doch von Jim S. Boros, oder?
Ja. Nee. Also das war ja auch total...
Total verrückt.
Total verrückt.
Ja.
Und deshalb finde ich das ganz cool.
Und der ist doch Kammerjäger, oder?
Ja, glaube, genau.
Er ist Kammerjäger. Die Katie-Film.
Und deshalb ist das ja total cool, jetzt auch dadurch, dass die Frauen auch zu Recht für ihre Sichtbarkeit kämpfen und hier, wir machen auch coole Sachen, wir jetzt es mit einer Frau zu tun haben, die genauso abgefahren auf ihre Art und Weise sich eine Geschichte einfallen lässt und die dann so schreibt, wo du selber denkst, so, was ist das denn?
Das wird halt immer absurder.
Ja, genau. Buch. Und das ist ja auch eben natürlich auch so ein Motiv, so ein literarisches Motiv, irgendwie so völlig, völlig abstrakt, völlig
das geht weit,
abgefahren.
Das irgendwie. Geht weit über jede Grenze hinaus,
ja, genau.
Dieses Buch. Und zwar mit diesem Anfang, mit diesem wirklich schlichten Anfang, der dich ja schon fasziniert, weil das ja sowas...
Und die große Kunst ist ja eben, dass du es als Autorin schaffst, dass Leser da mitgehen.
Ja.
Also du kannst natürlich sagen, ey, jetzt wird mir das so viel, ey, weg damit, was soll das? So, aber du sagst ja selber, du kannst einfach nicht aufhören.
Nee.
Das wird immer absurder und
absolut,
immer abstrakter eigentlich.
Absolut.
Und das schreit ja auch so nach einer gewissen Symbolik. Also das hat ja auch eine Symbolik irgendwie. Ja.
Und das ist das, dafür hat sie auch den Nobelpreis bekommen, weil es eben diese Symbolik hat und so den Blick schärft auf eine vollkommen fremde Kultur.
Ja, und du wirst natürlich auch provoziert, dich mit dieser Symbolik zu befassen und dich zu fragen, okay, die ist jetzt ganz grün, die will eine Pflanze werden, Psychiatrie, auflehnen auch gegen diese patriarchalische Gesellschaft, ne, mit ihrem Vegetarismus und so weiter. Und du willst das natürlich irgendwo auch entschlüsseln. So. Allein deshalb fängst du ja auch an, dich damit intensiv zu befassen.
Ja. Und allein dieses Bild, das heißt so an einer Stelle, du musst für deinen Mann was Anständiges kochen.
Ja.
So, und weißt du, diese Haltung auch.
Gibt da übrigens einen Trend gerade.
Der kann das ja nicht selber machen.
Gibt gerade einen Trend unter Treadwife oder so heißt es, traditionelles.
Das ist ganz, ganz schlimm.
Du kennst das auch.
Das kenne ich. Das ist ja sehr AfD-nahe.
Ja?
Ja, dieses Weltbild, die posten das sehr viel, habe ich gehört. Das ist ganz schlimm. Das ist so Frauen der 50er Jahre, ne?
Ja, die sich dann auch zurecht machen und mehr oder weniger fast im Abendkleid in der Küche stehen
und
für ihren Mann da irgendwas kochen und das ganz toll finden, dass sie diese Aufgabe so.
Und da auch mal aus der Männersicht.
Ausfüllen.
Wer will denn so eine Frau?
Scheint ja sehr viele zu geben.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, aber insofern, also trifft das Buch natürlich mit dieser krassen Symbolik so den. Da wird ja alles bedient.
Da
also
wird alles
bedient. Rolle der Frau,
dieses
sich auflehnen, Vegetarismus, alles das, worüber wir heute auch viel debattieren, bis hin zu...
Aber Vegetarismus ist doch gar kein Thema mehr.
Nee, Veganismus ist ja Veganismus das Thema. Ja, klar. Ja. Also,
das ist sie ja natürlich auch, weil also schlichtweg, sie isst ja gar nichts mehr.
Ja.
Irgendwann.
Also, naja, und dann eben dieser Spaß daran, immer absurder zu werden und sich eine völlig obskure Welt plötzlich da auszurollen. Ja.
Weil sie fängt eigentlich so normal an, diese Welt.
Ja.
Und dann wird sie völlig obskur.
Ja, das erwartet man natürlich auch überhaupt
nicht. Und auch diese ganzen so drastischen Szenen in dieser Psychiatrie, wo man sie einfach auch nicht mehr erreicht. Sie spricht kaum noch. Sie öffnet sich gar keinen mehr, weil sie natürlich auch nur noch misstrauisch ist, weil ihr... Aber es wird ganz, ganz lange nicht klar, was ist denn in diesem Traum eigentlich passiert. So, am Ende wird das irgendwie klar, aber das ist gar nicht mehr so entscheidend. Sie hat diese Haltung, vegetarisch zu leben. Und das ist eine Entscheidung, die treffen Tausende von Menschen täglich, dass sie jetzt aufhören, Fleisch zu essen.
Ja, ohne dass solche abstrakten Sachen passieren.
Ja.
Hat auch schon so ein bisschen was von Murakami auch so ein bisschen.
Ja, ne? Finde ich auch. Also zumindest dieses Asiatische hat es total.
Naja, zwangsläufig, aber auch so Murakami ist ja auch sehr schräg. Also
sehr, sehr schräg. Ja. Und da ist ja auch immer dieses total, bei Murakami ist dann zum Beispiel das Thema, dass es einen zweiten Mond gibt. So, also dass dieses fast schon Fantasy-mäßige, was eingebettet ist in eine andere Geschichte. Oder da steigt jemand an der Autobahn raus, wie ein 1Q84, geht eine Treppe runter und betritt eine andere Welt. So. Das ist hier nicht so. Ne? Mhm. Also das bleibt schon alles in dieser Welt. Aber das, was in ihr passiert und in ihrem Kopf passiert und wie sie sich da reinsteigern und diese psychische Erkrankung dann, die sie hat, anders kann man das ja gar nicht sagen, das ist ja alles, sowas könnte es ja sogar geben. So. Murakami, das sind ja Sachen, die kann es nicht geben. Aber ich kann dieses Buch nur wirklich empfehlen. Wenn man was wirklich Abgefahrenes, auch vom Stil her, straight, also gar nicht Nobelpreisträger, haben wir schon drüber gesprochen, sondern das ist einfach eine wahnsinnig toll erzählte Geschichte.
Wie waren denn die Reaktionen überhaupt, dass sie jetzt den Nobelpreis da bekommt?
Ich glaube, das war so, das Jahr vorher hat das, glaube ich, ein Schwede bekommen. Und ich glaube, ganz ehrlich, die kannte gar keiner. So. Und da mussten sie sich erstmal beschäftigen. Und dann ist es auch schon wieder fast vorbei. Dann musste ich ja nicht ein paar Wochen später erst darüber... Ich glaube, dass die sehr... Also dieses Buch gab es vorher schon.
Ja.
Haben sicherlich auch ein paar Leute gelesen. Aber das ist ja kein großer Name gewesen. Und daran, dass du auch gesagt hast, habe ich auch noch nicht gehört, sieht man ja, das hat gar keinen Einfluss gehabt, dass die jetzt... Also sie ist jetzt reich, sie hat 1 Million...
Ja,
aber alle anderen nicht.
Unfassbare Geschichte.
Ja, wirklich unfassbare Geschichte. Wahnsinn. Die Vegetarierin. Dann im Aufbau Verlag erschienen.
Ja. Ja,
das war mein Tipp heute.
Ich habe schon lange nicht mehr sowas Schräges gehört. Ich weiß auch gar nicht, wann ich zuletzt sowas ultra Schräges mal gelesen habe.
Ich schon, als wir hier saßen im Kanal 33, als du hier
die
Sprechstunde die oder so. Das war auch komplett durchgegangen.
Die Frau beim Arzt, ja. Ja, das war brutal.
Ja. Und da muss man, weil wir jetzt angefangen haben, über Lesen zu reden.
Der Termin, glaube ich.
Der Termin.
Der Termin.
Der Termin.
Der Termin. Genau.
Weil wir jetzt angefangen haben, diesen Podcast ja mit Lesen und so weiter.
Ja.
Das sind Welten, die wir hier betreten. Die gibt es nur in Büchern.
Ja.
Mag ja sein, dass es einen Horrorfilm gibt und dass der vielleicht auch sogar gut ist, aber so wie das Buch ist es in gar keinem Fall. Das ist gar nicht möglich.
Ja, kannst du nicht verfilmen.
Nein, genau.
Deshalb musst du dich dann natürlich als Filmemacher dich auf einen Aspekt so konzentrieren.
Genau,
ne?
Genau.
Und schon wirst du dem Ganzen nicht mehr so richtig gerecht dann.
Ja. Also, lest weiter. geben wir euch mit. So, und du hast vorgestellt, dass wir es auch nochmal vervollständigen, der Freund von, du hast deine Finger darüber, Tiffany Tavernier.
Ja.
Das sind unsere Tipps für heute.
Mal wieder zwei Top-Bücher für euch.
Absolut.
Und da bleibt es nur noch eins zu sagen.
Viel Spaß beim Lesen.